Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese die Lesung für heute aus der Offenbarung 21, Vers 1 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich möchte beten. Und wem es möglich ist, der möge dazu aufstehen. Herr, ich möchte dir danken, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, hier heute in der Stadtmission in Frieden. Ich möchte dir danken dafür, dass du da bist, dass du es versprochen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Und so glauben wir daran, dass du hier bist, dass du diesen Raum füllst, dass du unsere Ohren öffnest für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst. Ich bitte dich für Wladimir, dass du ihn segnest, dass du ihn ausrüstest mit dem, was du uns weitergeben willst. So segne uns diesen Gottesdienst. Amen.
Ewigkeit. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Ewigkeit näher als wir ahnen. Aber wie wird denn die Ewigkeit sein und was ist Ewigkeit? Hast du eine konkrete Vorstellung, ein Bild davon, was Ewigkeit ist? Ich glaube, manchmal spüren wir, dass das noch mehr geben muss als im Hier und Jetzt. Aber wie genau wird das wohl sein? So richtig benennen und greifen, wie können wir das? Denn es gibt manchmal Lebenssituationen, in denen wir uns die Ewigkeit sehr positiv vorstellen, weil wir hoffnungsvolle, gute Gedanken danach haben und etwas erahnen und sehen und spüren, was noch kommen wird. Aber manchmal gibt es auch Gedanken, die uns ganz schön binden und uns gefangen nehmen. Negative, unsichere Gedanken, Ängste und Sorgen, weil wir es nicht so richtig greifen können. Wie ist denn nun die Ewigkeit? Ich habe uns drei typische Vorstellung mitgebracht, wobei typisch relativ ist. Mal gucken, ob wir uns drin wiederfinden können. Die erste Vorstellung ist, so wie Dirk sie ein bisschen beschrieben hat: Ewigkeit im Bilde von etwas ewig Langes. Vielleicht sogar vom ewig demselben. Unermesslich lange Zeit, eine endlose Zeit. Ewigkeit nicht nur langatmig, ermüdend, sondern vielleicht sogar auch langweilig. Ewig warte ich auf die Kinder. Ewig warte ich auf meine Eltern, ewig warte ich an der Kasse und es geht kaum vorwärts im Supermarkt. Wenn der Zug ausfällt, Ewigkeit, das ist nicht was Gutes. Ermüdend und langweilig. Eine andere, durchaus positive Vorstellung von Ewigkeit hatten einige amerikanische Ureinwohner. Sie hatten das Bild von ewigen Jagdgründen vor Augen. Auf schnellen Pferden, das Wind in den Haaren, der Ewigkeit entgegen, Freiheit, Abenteuer, verbunden mit der Natur. Ewigkeit, was Wunderschönes. Vielleicht klingt das zu romantisch, dann habe ich noch eine andere Vorstellung mitgebracht. Die Vorstellung von Ewigkeit von den Wikingern. Tagsüber an der Seite der Götter kämpfen und abends das volle große Gelage in Valhalla mitfeiern. Das ist Ewigkeit, so richtig. Findest du dich da wieder? In diesen Vorstellungen? In diesen Sehnsüchten, die da drin wiederkommen? Oder vielleicht auch den Sorgen und Ängsten? Zugegeben, keine dieser Vorstellungen drückt, oder karikierten Vorstellungen, drückt die biblische Wirklichkeit von Ewigkeit aus. Aber wie beschreibt die Bibel uns die Ewigkeit? Und dazu lade ich dich ein, heute das ein bisschen nicht nur theoretisch anzuschauen, sondern hoffentlich auch nachzuspüren. Denn Gott beschreibt das schon recht konkret. Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst, vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche, aber doch in einem ganz eindeutigen Licht. Deswegen lade ich dich ein, das zu prüfen und nicht nur von unseren eigenen Sehnsüchten und Vorstellungen auszugehen oder Sorgen und Ängsten, sondern ganz konkret uns von Gott berühren zu lassen. Nämlich im Blick auf Jesus Christus als den Auferstandenen. So können wir Ewigkeit besser greifen. Jesus, der Auferstandene, gibt uns einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Im Neuen Testament finden wir eine Reihe von Begegnungen mit dem Auferstandenen, die er mit Menschen hatte, und die berichten uns davon. Also der Auferstandene, so dieser ganze Osterprozess, Jesus, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist und der auferstanden ist. Und dieser Auferstandene, der hat es in sich. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, wo der Auferstandene ganz konkret und ganz deutlich wird, so wie wir vielleicht die Ewigkeit auch greifen können. Im Matthäusevangelium wird uns von den Frauen berichtet, die am leeren Grab sind und zuerst von dieser Engelsgestalt, so eine Geistergestalt, erschrocken weglaufen. Doch plötzlich begegnet ihnen Jesus auf ihrer Flucht, auf ihrem Weg nach Hause. Und er begegnet ihnen nicht als ein Geist, sondern er stellt sich ganz konkret vor sie. Und sie erkennen das und irgendwie ist das alles gottesfürchtig, sagt man, und sie werfen sich zu Boden. Und während sie sich zu Boden werfen, werfen sie sich zu seinen Füßen und umarmen seine Füße, berichtet uns das Matthäusevangelium. Also Jesus ist nicht nur irgendein Geist, irgendeine Form, irgendetwas, was schwebt oder eine Lichterscheinung, sondern sie können ihn berühren und fassen. Der Auferstandene ganz körperlich, ganz greifbar, ganz nahbar. Im Johannesevangelium wird uns vom Jünger namens Thomas berichtet. Leider hat er es verpasst, als Jesus, als der Auferstandene, sich seinen Freunden, den anderen Jüngern, offenbarte. Und sie haben versucht, ihn zu überzeugen, dass Jesus wirklich lebt und nicht am Kreuz gestorben ist. Aber so richtig glauben kann er das nicht. Und er besteht drauf, ich müsste das schon selber sehen. Ich müsste schon selber meine Hände in seine Wunden legen. Ich müsste das erkennen können. Und tatsächlich lässt sich dieser Auferstandene drauf ein. Und kurze Zeit später, da begegnet er diesen Thomas. Und Thomas berührt diese Wunden an den Händen, diese durchbohrten Hände, und das verändert sein Leben. Was wir hier an Jesus vom Auferstandenen lernen können, ist, dass er dieselbe Identität hat, derselbe Jesus ist, der vor der Auferstehung auch mit den Jüngern unterwegs war. Sie erkennen ihn wieder. Und dann gibt es noch eine andere spannende Begegnung, ganz kurz zusammengefasst im Lukas-Evangelium bei den sogenannten Emmaus-Jüngern. Da erfahren wir nämlich, dass der Auferstandene dieser Schar junger Männer begegnet und mit ihnen das Brot bricht, Tischgemeinschaft hat, sich zu ihnen setzt, sie miteinander essen, trinken, reden, beten, lachen, erzählen, miteinander Gemeinschaft haben. Dieser Auferstandene ist ganz nah, real und begegnet ihnen. Körperlich, nahbar, auf keinen Fall eine Geistvorstellung, sondern ein ganz konkreter Auferstandener. Was wäre, wenn wir diesen Auferstandenen, diese Form von Jesus, nachdem er den Tod überwunden hat, auch für unser ewiges Leben als Beispiel nehmen könnten? Wenn wir hier eine Übertragung machen würden? Was, wenn wir unsere Körper einst in der Ewigkeit auch so wären? Ganz wahr, ganz real, ganz berührbar, ganz lebendig. Vielleicht klingt das zu schön, um wahr zu sein. Aber für Apostel Paulus war das eine seiner Grundsäulen für seinen Glauben. So wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir einst auferstehen, beschreibt er im 1. Korintherbrief. Paulus sagt da ganz konkret in einem Bild, so wie ein Same, der aufgeht, so wird auch unser Leben verwandelt werden. So wie ein Samen unter die Erde kommen muss, damit er keimt und wächst und etwas Neues entsteht, so ist es auch mit uns. Wir bleiben wir, aber werden in Herrlichkeit sein. An dieser Stelle ganz kurz, von daher lest gerne 1. Korinther Kapitel 15 nochmal in Ruhe zu Hause nach und spürt mal diese Bilder nach, die Paulus dort gebraucht. An dieser Stelle ganz kurz zusammengefasst und vielleicht auch karikiert, der Gedanke, dass Ewigkeit etwas bedeutet, nämlich, dass wir verwandelt werden in Herrlichkeit. Denn Christus wurde verwandelt. Es war dieselbe Identität, die den Jüngern begegnete, derselbe Jesus mit den durchbohrten Händen am Kreuz und als der Auferstandene. Und doch war er etwas ganz anderes, eine neue Qualität in Christus. Und so wird es auch vielleicht mit uns sein. So versteht es Paulus. Und aus dieser Perspektive, nämlich im Blick auf Jesus, da entsteht auch ein ganz konkretes Bild von Ewigkeit. Dann leuchtet es auf einmal ganz anders, wenn wir nicht von uns ausgehen, von unseren Vorstellungen oder Sorgen, sondern von diesem Auferstandenen. Auf einmal wird der Himmel ganz klar. Der Himmel als ein Bild für die Ewigkeit ist nicht Himmel, weil er weit weg und riesengroß ist, sondern weil Christus da ist. Der Himmel ist Himmel, weil Christus da ist. Seine Gegenwart macht die Ewigkeit zu dem, was sie ist. Es gibt nicht die Ewigkeit und Jesus kommt dazu und sie wird irgendwie nochmal besser oder ein i-Tüpfelchen, sondern Gott hat die Vorstellung, dass er selbst diese Ewigkeit ist. Christus geht voraus. In Johannes 14, Vers 3 sagt Jesus, ich will euch zu mir holen. Also die Ewigkeit ist Gottes Gegenwart. Manchmal stellen wir uns Ewigkeit als einen schönen, großen, wunderbaren Ort vor. Und vielleicht auch so, wie die Offenbarung ihn beschreibt, eine goldene Stadt. Vielleicht mag einer das von euch. Ich denke, das wird ganz schön kalt dort werden, wenn alles aus Gold ist. Meint es das Wort wörtlich oder meint es etwas anderes? An dieser Stelle dürfen wir vielleicht weg von diesem großen, unendlichen und unfassbaren hin zu etwas ganz Konkretem schauen. Ewigkeit ist nicht nur ein schöner Ort, sie ist Gottes Nähe. Nicht nur unendlich viel Zeit, sondern ein erfülltes, verwandeltes Leben in der Gegenwart von diesem Auferstandenen. Ewigkeit ist vielleicht gar nicht so sehr eine Quantität, dass wir super viel davon haben werden, sondern ein Ausdruck für Qualität. Eine geprägte Nähe in der Gegenwart, in der Beziehung zu Jesus Christus. Dazu lädt er dich und mich ein. Ich will euch zu mir holen. Die Bibel beschreibt, dass es so gesehen zwei Weltzeiten gibt, in der wir leben und die hinter uns liegt und die noch kommen wird. Und es gibt ein Bild für eine Verbindung dieser zwei Weltzeiten, nämlich das Bild des Gerichtes. Und an dieser Stelle keine Sorge, keine Gerichtspredigt, und doch ist es super wichtig, dieses Bild aufzugreifen und diesen Gedanken näher anzuschauen. Denn das Gericht möchte keine Drohung uns aussprechen, möchte uns nicht in eine Not treiben, sondern möchte uns viel mehr wiederherstellen. Vereinfacht gesagt, beschreibt die Bibel in diesen zwei Weltzeiten einen Übergang. Und dieser Übergang ist diese Wiederherstellung. Spannende ist, dass dieser neue Ewigkeit schon angebrochen ist. Jesus Christus, mit ihm hat sie angefangen, als er auferstanden ist. Das bedeutet, dass die Ewigkeit kein ewiges Jenseits, fernes Jenseits ist, sondern Gottes Welt, die jetzt unter uns angebrochen ist. Und wenn Jesus einst wiederkommen wird, wird dieses Gericht stattfinden. Oder besser gesagt, wird diese Wiederherstellung stattfinden. Diese Weltzeit, die schon angefangen hat, mit ihm angebrochen ist, wird vollendet werden. Die Wiederherstellung, so wie sie das Ergebnis von ihr gerade aus Offenbarung 21 gelesen haben, beschreibt es ganz konkret. Das Ergebnis des Gerichtes wird nicht sein, dass du als Täter im Vordergrund stehst, nicht nur, sondern dass du auch als Opfer im Vordergrund stehen wirst. Offenbarung 21, das Ergebnis des Gerichtes der Wiederherstellung, beschreibt, dass das Böse ein Ende finden wird, dass die verletzte Welt wieder geheilt wird, dass allen Tätern und auch allen Opfern Gerechtigkeit widerfahren wird und wir alle werden Trost finden. Ewigkeit bedeutet, dass das Böse sein Ende finden wird. Und das nicht nur in einer schönen, irgendwann stattfindenden Zeit, sondern es ist schon jetzt angebrochen. Wir haben gerade gelesen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer in dem Verständnis, dass es eine große Trennung ist, die man nicht überwinden kann. Das heißt, Gott selbst wird unter uns sein. Aber was bedeutet das, dass, wenn Gott uns wiederherstellen wird und wir bei ihm sein werden? Wie werden wir da sein? Wie können wir da mit ihm unterwegs sein? Wie werden wir miteinander das gestalten? Und da gibt es auch tolle Vorstellungen und es gibt viele Bilder und Bücher, die dazu geschrieben wurden. Und ich habe euch heute eine Vorstellung mitgebracht, die mich auf der einen Seite irgendwie berührt und auf der anderen Seite mir ganz viel Hoffnung schenkt. Und vielleicht ist da an ihr etwas dran. Diese Vorstellung stammt vom Theologen N.T. Wright und ich lese euch mal ein paar Sätze vor. Der Zweck unseres neuen Körpers besteht darin, weise über Gottes neue Welt zu herrschen. Es wird Arbeit geben und wir werden sie mit wahrer Lust tun. All die Fertigkeiten und Talente, die wir im gegenwärtigen Leben für den Dienst für Gott gestellt haben und vielleicht auch all die Interessen und Neigungen, die wir aufgaben, weil sie mit unserer Berufung in Konflikt gerieten, werden verstärkt und veredelt werden. Sie werden uns zurückgegeben, um zu seiner Ehre ausgeübt zu werden. Ewigkeit nicht als ein luftleerer Raum der Endlosigkeit und eines unfassbaren Gottes, sondern Ewigkeit als eine Qualität, als eine Gegenwart mit Gott und miteinander, in der es was zu tun gibt. Gott zu loben mit dem, wie er uns geschaffen hat. Es wird einiges zu tun geben, keine Ohnmacht und gleichzeitig keine Last, kein Schmerz, kein Kummer und doch ein Leben, so wie er sich's vorgestellt hat. Wir werden also in der Ewigkeit weniger wir selbst werden, sondern wir werden mehr wir selbst werden. Wir werden nicht weniger lebendig in dieser Vollendung, sondern wir werden voll lebendig. Diese Vorstellung, dass Gott die Welt und uns wiederherstellen wird, uns vollenden wird, darf uns im Blick auf hier und jetzt ganz viel Mut und Freude schenken. Denn erneuert und vollendet dürfen wir schon jetzt diese Nähe erahnen und vorschmecken. So bleibt diese kommende Welt nicht nur eine Zukunft, sondern sie wirft ihr Licht schon jetzt auf uns voraus. Was bedeutet das für uns heute ganz konkret? Zwei Perspektiven. Auf der einen Seite für uns alle, die wir trauern. Für uns bedeutet diese Ewigkeit ganz konkret Trost. Gott wird alle Tränen abwischen. Offenbarung 21. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Psalm 34. Wir dürfen uns auf ein großes Wiedersehen freuen. Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Das heißt, wir alle, die wir trauern, für uns ist dieser Ewigkeitssonntag eine Erinnerung daran, dass unsere Liebe nicht verloren geht, dass unser Abschied nicht endgültig ist, dass unsere Trauer einen Ort bei Gott hat und dass der Tod unserer Lieben nicht das Ende ihrer Geschichte darstellt. Für uns alle anderen, die vielleicht nicht persönlich gerade trauern und irgendwie dem nachgehen, bedeutet Ewigkeit auch etwas, nämlich, dass sie schon jetzt beginnt. Weil der Auferstandene lebt, sind auch wir schon mit der kommenden Welt verbunden. Durch ihn strahlt Gottes Zukunft schon in unser Heute hinein. Durch den Auferstandenen Jesus dürfen wir schon jetzt einen Vorgeschmack erspüren und erleben. Ganz konkret in seiner Gegenwart wie in diesem Gottesdienst, im persönlichen, stillen Gebet, im Miteinander, in der Gemeinschaft. Denn wir leben schon heute im Lichte dieser kommenden neuen Ewigkeit. Und diesen Vorgeschmack der Ewigkeit, den können wir auch gleich beim Abendmahl miteinander erleben. Denn im Abendmahl, so bildhaft gesprochen, kommt die Ewigkeit zu uns, in unsere Gegenwart. Denn Abendmahl bedeutet, dass wir als erstes Christus begegnen. Jeder ganz persönlich und individuell. Und doch gemeinsam, als eine Gemeinde, als eine Gemeinschaft, als eine Familie, die wir uns heute Morgen hier so treffen. Abendmahl erinnert uns nämlich an das Opfer, was Jesus gebracht hat, was die Grundlage für unser Hoffen ist. Und gleichzeitig ist es eine Stärkung, eine Befähigung, den Weg in seiner Nachfolge zu gehen. Ewigkeit ist von daher näher, als wir ahnen. Ewigkeit ist nicht fern, sie ist Christus. Und Christus kommt uns entgegen, heute ganz konkret und morgen und immer wieder. Amen.